Wir sind tatsächlich im letzten Kapitel angekommen, also im letzten Kapitel von Nehemia. Nach etlichen Monaten. Ich habe jetzt gerade nicht genau im Kopf, wann wir angefangen haben, aber jetzt sind wir zumindest so weit, dass tatsächlich ein Ende in Sicht ist. Gut, ich habe ja auch immer wieder gesagt, ich möchte gerne länger dranbleiben, weil ich merke, dass es wichtig ist, gerade für die Zeit, in der wir jetzt sind hier als Gemeinde. Und wer weiß, wofür das noch alles ganz gut ist, dass wir so viele Dinge ausgewalzt haben. Aber es ist doch irgendwie ganz nett, jetzt bald wieder was anderes anzufangen. Wir haben am letzten Mal die Einweihung der Stadtmauer noch ordentlich betrachtet und wie die Priester und Leviten vom Volk versorgt wurden. Weil es ging ja um die Mauer, von daher war es nochmal sehr wichtig, dass die Mauer eingeweiht wurde und gerade mit den beiden Gruppen, die losgezogen sind, eins mit Esra, eins mit Nehemia, beide ein Bild für den Heiligen Geist. Und das Wichtigste ist, egal, was beim Heiligen Geist mir in Anführungszeichen nun wichtiger geworden ist, wer mich nun führt, Esra der Helfer oder Nehemia der Tröster, am Ende soll ich ankommen beim Tempel. Der Tempel ist ein Bild für Jesus, der Tempel ist ein Bild für uns als Gemeinde. Am Ende bei Jesus, dem Leib Christi ankommen. Also bei Jesus und beim Leib Christi ankommen. Und bei dem, was seine Opfer für uns bedeuten. Seine Opfer, wieso seine Opfer? Weil ich letztes Mal eingegangen bin auf die vier blutigen Opfer, die es im Tempel gab. Und was die eben mit Jesus zu tun haben. So, und jetzt kommen wir endlich an beim letzten Kapitel. Und jetzt geht's nochmal richtig in die Vollen. Also, Nehemia ist ja gesandt worden, um die Stadtmauer aufzubauen. Er ist aber nicht nur dafür gesandt worden, zumindest nicht aus Gottes Sicht, sondern er ist auch dafür gesandt worden, um alles mögliche andere dort noch aufzuräumen. Also nicht nur den Schutt und Staub und was sonst noch alles herumlag um die Stadt herum wurde aufgeräumt, sondern auch in der Stadt wurde aufgeräumt. Und ein Problem, das tatsächlich schon bei also schon viel früher bestand bei Esra und auch noch davor, das war das Problem der Fremdvölker. Als Israel ins verheißene Land gekommen ist, hat Gott gesagt, die Völker des Landes dürfen mit euren Kindern keinen Bund eingehen, also keinen Ehebund. Und auch die Nachbarvölker, die Ammoniter und Moabiter gerade, die haben sich auch was zu Schulden kommen lassen. Die haben euch nämlich angegriffen, als ihr unterwegs wart. Und deswegen dürfen sie nicht rein. Das Nette ist übrigens, dass Ruth zwar von den Moabitern war, aber trotzdem mit hinein durfte. Also selbst an dem Punkt ist Gott irgendwie, ja, er ist nicht ganz so, dass er sein Gericht komplett durchziehen würde, in dem Sinne, wie wir es denken, sondern dass er immer noch seine Gnade vor Recht walten lässt. Es gibt Hoffnung bei vielen anderen Sachen. Aber genau, das kommt jetzt und ein paar andere Sachen und die Missstände sind, die kommen auch, aber die werden wir einfach behandeln, sobald wir da sind. Jetzt geht's los, Kapitel 13, Vers 1. Und in dieser Zeit las man aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volks und fand darin geschrieben, dass die Ammoniter und Moabiter niemals in die Gemeinde Gottes kommen dürften. Kommt ein Komma, jetzt hast du gleich weiter. Man könnte das übrigens übersetzen. Also dieses und in dieser Zeit las man aus dem Buch des Mose. Man kann auch lesen, und als man in dieser Zeit aus dem Buch des Mose las, also das heißt, dass wir in Kapitel 8 sind, mit dieser langen Bibelstunde, oder zumindest in der Zeit, die das noch ganz ausgeführt hat. Und was wird da drin geschrieben? Dass die Ammoniter und Moabiter niemals in die Gemeinde Gottes kommen dürfen. Was heißt die Gemeinde Gottes? Dass sie nicht Teil von Israel werden durften. Warum? Das kommt jetzt in Vers 2. Nur einmal noch kurz davor. Gott hat nichts gegen diese Völker. Gott ist kein Rassist. Zumindest nicht, wie wir es definieren würden. Vielleicht an manchen Punkten doch, wie wir es definieren würden. Aber Gott ist nicht dagegen, dass Menschen zu ihm kommen. Denn eben Ruth, eine Moabiterin, die ist ins Volk Gottes hineingekommen. Sie ist in die Gemeinde Gottes hineingekommen. Aber Gott hat hier ein klares Gericht ausgesprochen über Leute, die sich seinem Volk entsprechend verhalten haben. Wo wir manchmal wieder denken, ja Moment mal, mit der Generationenschuld ist das doch so eine Sache. Hat nicht Hesekiel extra dagegen geredet? Ja, hat er. Und trotzdem gibt es Punkte, an denen Gott tatsächlich ganz klar sagt, solche Leute nicht. Muss man jetzt ganz klar sehen, dass das auch geistliche Übertragung hat. Also die Ammoniter und die Moabiter, die stehen von ihrer Geschichte her für das, was wir nach unserem eigenen Fleisch versuchen. Wo sind die Moabiter und Ammoniter hergekommen? Lot war mit seinen Töchtern in Sodom und ist gerettet worden. Und nachdem er sich nach Zoar gerettet hat, sind sie in die Berge, weil er doch irgendwie schlechtes Gewissen hatte. Und da waren sie nun und seine beiden Töchter haben sich gesagt, jetzt versauern wir hier ohne Mann. Und die Ältere hat zur Jüngeren gesagt, komm, wir machen unseren Vater besoffen und dann leg ich mich zuerst zu ihm und dann legst du dich zu ihm und daraus wird ein Kind und dann haben wir wenigstens was. Und dann genau, gehen wir hier nicht zugrunde. Haben sie gemacht. Erste Nacht sie mit ihrem Vater, zweite Nacht die Jüngere mit ihrem Vater. Die Ältere hat einen Sohn geboren, den sie Moab nannte, übersetzt vom Vater. Und Ammon hat irgendwas mit Volk zu tun, das habe ich nicht mehr genau übersetzt. Das sind also die Völker, wo die beiden Töchter sich gesagt haben, ne, wir versuchen es auf unsere eigene Weise und haben Lot dazu gebracht, dass er Blutschande begangen hat. Und eben das Schöne, dass Gott trotzdem das Volk gebrauchen kann, nämlich durch Ruth, die dann die Urgroßmutter Davids wurde und damit Vorfahrin Jesu. So, jetzt kommt die Begründung. Also die genaue Begründung, warum unser Fleisch nicht mit hinein darf, weil sie, also Vers 2, weil sie den Israeliten nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser und gegen sie Bileam dingten, dass er sie verfluchen sollte. Aber unser Gott wandte den Fluch in einen Segen. Also, was haben die beiden gemacht? Sie haben Israel nicht Brot und Wasser entgegengebracht. Gott sagte, ihr zieht nicht durch deren Land. Eigentlich hat erstmal war, ihr könnt durchziehen, aber dann haben die beiden das verboten. Und Gott sagte, ihr kämpft nicht gegen sie, zieht ruhig außen rum. Hätten Moab und Ammon sich gesagt, wir geben den Israeliten Brot und Wasser, weil wir wissen, die wollen ja nichts von uns, die wollen in das Nachbarland, das passt alles, dann hätten sie dafür schon was bekommen. Jesus sagt ja selber, wer einem Jünger auch nur ein Glas Wasser gibt, weil er ein Jünger Jesu ist, dem wird es nicht unvergolten bleiben. Hier haben sie sich aber dagegen gestellt und obendrein haben sie Bileam beauftragt, den Propheten, dass er sie verfluchen sollte. Ihr kennt die ganze Geschichte mit dem Esel und so weiter, beziehungsweise vorher noch, dass Balak die Leute geschickt hat, Bileam hat sie weggeschickt. Nachdem Gott eben ihnen gesagt hat, nee, das Volk ist gesegnet, dann hat er noch mal wieder, dann sind sie wiedergekommen und Gott hat schließlich gesagt, ja gut, dann geh mit, sag aber nicht, was ich dir sonst sage. Und dann hat er sich dem Esel entgegengestellt. Und der Esel hat dreimal ausgewichen, hat schließlich geredet. Bileam hat sich davon auch nicht zur Vernunft bringen lassen und schließlich hat er den Engel des Herrn gesehen und der hat ihn einigermaßen zur Vernunft gebracht. Und dann standen sie oben an drei verschiedenen Punkten und Bileam sollte jeweils fluchen, aber weil das Lager so angeordnet war wie ein Kreuz, also äußerer Grund, innerer Grund, dass Gott das Volk sowieso segnen will, konnte Bileam das Volk nicht verfluchen, sondern musste es jedes Mal segnen. Jedes Mal. Und es gibt übrigens dann auch die Tradition, die finden wir später im Alten Testament, Und Josephus schreibt noch ein bisschen, im Neuen Testament bei Judas, glaube ich. Jedenfalls in der Offenbarung. Genau, und Josephus schreibt davon, dass Bileam dann aber Balak gesagt hat, jetzt bringt ihr ihnen eure schönsten Töchter und die verleiten sie zum Götzendienst, dann verflucht Gott sie selber. All das gehört mit da rein und darum heißt es dann später eben in 5. Mose, dass die Ammoniter und Moabiter nicht rein dürfen. Klingt gemein. Hat eben diesen Zweck, dass das, was mit meinem Fleisch zu tun hat, denn nochmal, Moab und Ammon sind nach dem Fleisch gezeugt. Nachdem, dass die Töchter bloß gesagt haben, wir wollen uns selber alles erarbeiten, wir wollen selber gucken, dass wir es ordentlich hinkriegen. Isaak, eben der Vorfahre der Israeliten, der wiederum ist nach dem Geist geboren. Ja, auch auf ganz natürliche Weise, ein Mann, eine Frau, eben, aber Abraham und Sarah schon mal Mann und Frau miteinander verheiratet. Und dann auch noch auf wundersame Weise, dass Gott dieses Wunder gewirkt hat. Israel steht für das, was Gott in meinem Leben bewirkt. Die Wiedergeburt durch Wasser und Geist. Dass ich erfüllt bin vom Heiligen Geist, dass ich geleitet bin vom Heiligen Geist. Dass ich nicht mehr mein altes Leben lebe, sondern nun das Leben, das Gott gefällt. Und weil mein Fleisch sich dagegen stellt, Ammon und Moab, darum müssen die raus. Übrigens, Ammoniter und Moabiter sind auch Teil der Leute, die ihnen gegenüberstanden. Wenn ihr nämlich zurückguckt in Kapitel 2, dann seht ihr, dass Tobia, der ein Bild ist für mein Fleisch, könnt ihr dann selber nochmal genau gucken, warum, der ist ein Ammoniter. Also von dem her, der hat eigentlich Zugang gehabt dazu. Und dazu geht's dann gleich noch mehr. Also, die waren tatsächlich mittendrin. Und dann wird aber jetzt gesagt, nein, dürfen sie nicht, aus folgenden Gründen. Und jetzt kommt Vers 3. Da sie nun dies Gesetz hörten, schieden sie alles fremde Volk aus Israel aus. Welches Gesetz, welches Gebot? Dass Israel nicht mehr zu tun haben darf mit den Ammonitern und Moabitern aus dem und dem Grund. Mein Fleisch und mein Geist dürfen nichts miteinander zu tun haben. Mein Fleisch und mein Geist kämpfen ständig gegeneinander. Da dürft ihr mal gerne Galater 5 lesen. Wo das Fleisch wirkt und wo der Geist wirkt. Und die beiden gehen gegeneinander. Und das Wichtige ist, dass ich gar nicht, wenn ich das kämpfe, dass ich mich gar nicht groß auf mein Fleisch konzentriere, sondern dass ich mich vielmehr auf meinen Geist konzentriere, also auf meinen Geist, auf den Geist, den Gott in mir erweckt hat, durch seinen Geist. Wenn ich mich mehr konzentriere auf sein Wort und das, was er in mir getan hat, dann nimmt automatisch das ab, was mein Fleisch eigentlich tun will. Braucht ein bisschen und es braucht dafür tatsächlich auch den Geisteskampf, aber es funktioniert. So. Also das haben sie gemacht. Sie haben gesagt, wir entscheiden uns, dem Wort Gottes zu vertrauen, selbst wenn wir denken, das bringt doch nichts. Oder beziehungsweise, wenn wir denken, ob das jetzt sowas Gutes ist, ob das so freundlich ist, na, wir machen es doch. Wenn es denn unbedingt sein muss, wenn es Gott fröhlich macht. Und jetzt kommt noch mehr. Das wird jetzt krass. Also, Vers 4. Und es hatte einst der Priester Eliaschiv, der über die Kammern bestellt war, am Hause Gottes, ein Verwandter des Tobia. Also, ich nehme gleich noch den nächsten Vers dazu, diesem eine große Kammer gegeben, in die man früher die Speisopfer gelegt hatte, den Weihrauch, die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl, die Gebühr für die Leviten, Sänger und Torhüter, dazu die Abgaben für die Priester. Also, der Hohepriester eigentlich qua Amt ein Bild für Jesus selber. Puh, was macht der? Also der ist für die Kammern zuständig. Das ist tatsächlich etwas Biblisches. Ja, Jesus sagt ja seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, euch Wohnungen zu bereiten. Sinngemäß zitiert. Jesus bereitet uns Wohnungen im Hause Gottes und das ist tatsächlich die Priesterwohnungen dort. Die sind da, das könnt ihr gerne euch mal bei schönen Modellen des gerade des Salomonischen Tempels, aber auch der anderen Tempel angucken. Das sind Priesterwohnungen oben am Haus quasi dran. Wohnungen für die Priester, wenn sie da wohnen. Das sind nicht nur die Kammern, sondern auch die anderen Kammern. Also zum Beispiel jetzt wird hier die beschrieben in Vers 5, in die man früher Speisopfer gelegt hatte. Was sind die Speisopfer? Das ist das Mehl und der Wein und das Öl, die immer mit dazukommen. Und auch noch alles andere dazu. Also alles, was fürs Opfer da ist, alles, was dafür da ist, dass Gott angebetet wird, dass man seine Opfer bringt. All die Opfer, die vier Opfer eben, um Gott Ehre zu bringen, um mit Gott Tischgemeinschaft zu haben, um die eigene Schuld zu bedecken und diese Sünde zu bedecken und um die Schuld zu begleichen. Und Eliaschiv, der in Kapitel 3 so wichtig war, der hat plötzlich das gemacht. Da merkt man, er ist zwar durch sein Amt ein Bild für Jesus, aber eben, es hinkt dann immer wieder. Das ist eben, die Bilder in der Bibel hinken an den Punkten, wo sie halt nicht dem entsprechen, was Jesus ist. Beziehungsweise, sie weisen in eine andere Richtung. Man kann es jetzt sogar in zwei Sachen machen. Das eine ist, dass es entgegengesetzt von dem weist, was Jesus macht. Denn Jesus bringt nicht die Ungläubigen, die Feinde des Volkes hinein. Andererseits, was macht Jesus? Er bringt die Feinde des Volkes hinein in den Tempel. Aber auf eine Weise, wie wir es nicht für möglich gehalten hätten, nämlich indem wir von neuem geboren sind, indem wir nun zu ihm gehören, indem wir unserem alten Leben gestorben sind. So haben wir auf einmal Zugang zu dieser Kammer. Aber Tobia ist nach wie vor ein Bild für das Alte. In dem Fall ist also tatsächlich Eliaschiv hier schuldig geworden und das Ganze muss rückgängig gemacht werden. Und es ist eben alles möglich in dieser Kammer. Also Speisopfer, habe ich gerade schon gemeint, Weihrauch für die Gebete, Geräte für und die Geräte und die und den Zehnten von Getreide, Wein und Öl. Getreide, Wein und Öl ist alles etwas, das mit Speisopfer auch zu tun hat. Und mit Abendmahl entsprechend auch. Habe ich beim letzten Mal ein bisschen erklärt. Gebühr für Leviten, das ist also die ganze Zehntenangelegenheit. Also, alles dabei. Und dann geht's weiter. Vers 6. Aber bei alledem war ich nicht in Jerusalem. Denn im 32. Jahr Artachschastas, des Königs von Babel, war ich zum König gereist und hatte erst nach längerer Zeit den König gebeten, dass er mich wieder ziehen ließe. Auch da hinkt wieder das Ganze, wenn man so will. Jesus hat ja gesagt, der Heilige Geist ist gekommen, dass er bei uns bleibe. Es geht Nehemia. Das passt in dem Sinne, dass der Heilige Geist zwar bei uns ist, aber er drückt uns nicht alles auf. Er lässt uns eine gewisse Freiheit. Und in der Zeit fangen wir manchmal die bescheuertsten Sachen an, dass wir eben dem Fleisch einen Platz im Tempel geben. Und auch noch den Platz, wo wirklich das Abendmahl reinkommt. Um es mal ganz genau zu sagen. Also für eine unbestimmte Zeit ist Nehemia weg. Für eine unbestimmte Zeit wirkt der Heilige Geist nicht so, wie man es gerne hätte, weil wir den Heiligen Geist dämpfen, weil wir ihn betrüben. Und wenn man das macht, das, ja. Also, Betrüben durch Sündigen, dämpfen ist tatsächlich dadurch, dass man prophetische Rede nicht wertschätzt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie Luther das übersetzt hat. Das passiert hier. Heiliger Geist, Nehemia, geht zurück zum König und dann geht zwischendurch alles den Bach runter. Na, super. Toll. Ganz, ganz toll. Nee, nicht. Was soll man nun damit machen? So. Jetzt kommt er wieder. Vers 7. Und als ich nach Jerusalem kam, merkte ich, dass es unrecht war, was Eliaschief für Tobia getan hatte, als er ihm eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes gab. Okay, nur im Vorhof, nicht oben, aber trotzdem. Der Heilige Geist kommt und weist sofort auf die Schuld des geistlichen Führers hin. Und sagt, so nicht, mein Lieber. So nun gar nicht. Und dann ist tatsächlich klar, oh, jetzt wird's schwierig. Und es verdross mich sehr, Vers 8. Und ich warf allen Hausrat des Tobia hinaus vor die Kammer. Und ich befahl, dass sie die Kammer reinigten. Und ich brachte wieder hinein, was zum Hause Gottes gehörte, Speisopfer und Weihrauch. An dem Punkt ist Nehemia nicht nur ein Bild für den Heiligen Geist, sondern auch ein Bild für Jesus, der ja aber voll des Heiligen Geistes war, als er auf der Welt war. Von dem her passt es schon mal ganz gut. Der Tempel wird gereinigt. Hat Jesus zweimal gemacht in seinem Dienst. Einmal am Anfang, das ist Johannes 2, und einmal am Ende, das steht in den drei anderen Evangelien. Jeweils, warum? Weil das ganze Viehzeugs dort war, wo die Heiden gerne, wo die Heiden beten sollten. Also natürlich, hier geht Nehemia noch, ist Nehemia noch tiefer im Tempel drin. Also im Tempelgebäude schon, also nicht im Hauptgebäude, wo Gott wohnt, sondern noch davor, aber genau, also trotzdem, es wird krass. Das macht der Heilige Geist auch bei mir. Muss er bei uns allen immer mal wieder machen. Wenn er auf den Plan tritt, dann wird aufgeräumt. Dann wird all das rausgeschmissen, wo sich mein Fleisch hineingebracht hat. Dann wird alles rausgeworfen, was ich mir durch meinen eigenen Verstand, durch meine eigene Kraft versucht habe, da aufzubauen. Und dann muss ich feststellen, das tut mitunter sehr weh. Und dann macht er aber auch Folgendes, dass er eben alles wieder reinbringt, was zum Haus Gottes gehört. Die Speisopfer, also, dass er wieder das Abendmahl an seinen Platz setzt. Und den Weihrauch, dass er das Gebet an seinen Platz setzt. Dass das Gebet nicht mehr einfach bloß zum Selbstzweck ist, sondern dafür, dass Gott gepriesen wird. Also, was für die Speisopfer hineingehört, eben noch einmal beste Mehl und Öl, womit man quasi ja, eigentlich Brot backen kann, spricht also vom Leib Jesu und Wein, das Blut Jesu. Das ist also Abendmahl, das gehört dazu. Und Weihrauch ist eben im Tempel, auf dem Räucheraltar, der dann dort verbrennt, mit Feuer vom Hauptaltar, wo halt das Speisopfer verbrannt wird. Gleichzeitig. Und somit steigt das Brandopfer und Speisopfer auf im Rauch und gleichzeitig steigt das Gebet auf. Das Gebet zu Gott hat dann seine Richtigkeit, wenn es in Jesu Namen ist. Und zwar nicht einfach bloß, dass ich das hinten ranfüge, so als Floskel, die dann halt alles plötzlich bestätigt, sondern wenn es im Sinne Jesu ist. Wenn es im Einklang ist mit dem, was Gott für mich will. Dazu muss ich die Bibel immer und immer besser kennen. Dazu muss ich auch bereit sein, dass es Gott mir zeigen darf, dass er mir tatsächlich doch ein bisschen mehr Gutes tun will. Ich verweise nochmal auf das, was bei Kapitel 2 kam, mit Sanballat und Tobia. Dann kann ich tatsächlich im Gebet ankommen. Ich verlasse mich nicht auf mich selbst, ich verlasse mich auf Jesus und ich verlasse mich aber auch nicht allein auf das, was ich dann aus meinem Fleisch gern für mich hätte oder was ich aus meiner eigenen Frömmigkeit für mich nur gerne hätte, sondern ich sage, ich will nicht mehr und nicht weniger als das, was Gott mir gibt. Und was ist das? Das ist sein Frieden, seine Gerechtigkeit, seine Versorgung in allem. Also eigentlich ein Rundum-Paket. Bloß muss ich tatsächlich wissen, dass ich das auch bekommen darf. Und dass ich nicht einfach nur sage, nein, das brauche ich nicht. Brauch's vielleicht tatsächlich nicht, aber Gott will ich mir schenken. So. Das kommt auf Vers 10. Theoretisch geht's heute bis Vers 14, wenn ich gerade mal so runtergucke. Das könnte ungefähr von der Zeit hinhauen. Ja, dann mache ich heute das bis dahin und beim nächsten Mal kommt dann noch der nächste Teil. Und ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren, an jeder auf sein Land. Das haben wir häufiger gehabt. Entschuldigung, irgendwas war jetzt. Das haben wir häufiger gehabt, auch schon bei den Königen. Gerade bei Hiskia und bei Josia, ich meine auch schon vorher, da bin ich mir aber nicht mehr sicher, dass das Volk den Zehnten nicht gebracht hat. Und der Zehnt ist nicht einfach bloß, dass Gott sagt, ihr müsst jetzt hier meinem Volk, ihr müsst hier von eurem wohlverdienten Geld was abgeben, sondern er sagt, ihr gebt von dem einmal, um zu zeigen, wie ich euch gesegnet habe und damit die Leute, die am Tempel dienen, auch versorgt werden. Paulus sagt das später im Korintherbrief, im ersten, dass die Leute, die am Altar dienen, auch vom Altar leben. Und das hat das Volk jetzt nicht gemacht. Es hat seine Abgaben nicht gebracht, und zwar diejenigen, die Gott von ihnen verlangt. Später in Malachi sagt Gott sogar, ihr beraubt mich, wenn ihr nicht den Zehnten bringt. Wo? Denn wenn die Gemeinde nicht sagt, wir versorgen unseren Pastor, auf welche Art, dass dies auch funktioniert rechtlich, durch Kirchensteuern oder durch freiwillige Abgaben an die Gemeinde oder an den Verband oder was auch immer, wie es gesteuert wird, wo das nicht gemacht wird, da kann auch nichts Ordentliches laufen. Da ist dann der Pastor gezwungen, dass er sich selber irgendwie anders das Brot verdient, denn Gott möchte auch nicht, dass die anders irgendwie zugrunde gehen. So. Und die Leviten haben das jetzt nicht gemacht. Die Leviten und Sänger sind auf ihr Land gegangen, damit sie wenigstens irgendwie versorgt werden konnten. Da, wo der Heilige Geist ausgeflogen ist, in Anführungszeichen, wo er nicht den Raum hat bei uns, den er sollte, da geht ganz schnell der Geldbeutel zu. Und man kann an einer Gemeinde fast sogar mehr erkennen, wie der Geist Gottes wirkt, wie der Geldbeutel ist, anstatt wie das Gebetsleben ist. Also Gebetsleben ist wichtig, Abendmahl ist wichtig. Aber selbst das kann manchmal noch als äußere Fassade da sein. Aber wenn der Geldbeutel nicht aufgeht, dann ist es noch nicht in den Herzen angekommen. Offene Herzen für Gott bedeuten offene Geldbeutel für die Gemeinde. Gut, dass ich nicht in dieser Gemeinde bezahlt werde. Jetzt kann ich tatsächlich einfach so sagen. Ja. Was macht Nehemiah jetzt? Vers 11. Da schalt ich die Ratsherren und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie zurück, stellte sie wieder in ihren Dienst. Also die Ratsherren, diejenigen, die für die Stadt zuständig sind und alles, der Hohe Rat, also sogar für das geistliche Wohl Israels verantwortlich sind, die werden zur Verantwortung gezogen. Und eigentlich, man könnte sogar fast sagen, also ich unterstelle denen jetzt einfach mal was Nettes und sage, die wollten dem Volk einfach auch nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Die haben gesagt, nee, wenn wir das jetzt machen, dann kommt das blöd. Ah, nee, das machen wir lieber nicht. Wir zwingen die Leute lieber nicht dazu. Und dann müssen die sich aber tatsächlich deswegen gefallen lassen, dass ihretwegen, weil sie das so gemacht haben, dass das Haus Gottes vernachlässigt wird. Weil nicht darauf geachtet wird und nicht darauf gepocht wird, dass die Leute geben, und zwar das, was Gott von ihnen möchte, nicht das, was sie drüber hinausgeben möchten. Darum wird das Haus Gottes vernachlässigt. Da, wo jemand sagt, ich will nicht das geben, was Gott mir aufgibt, was auch immer das bedeutet beim Einzelnen, da bin ich in der Verantwortung, dass meinetwegen das Haus Gottes nicht ordentlich funktioniert. Das Haus Gottes eben auch als Bild für die Gemeinde, die vor Ort ist. Als Bild für die Gemeinde, die außen ist. Und das Haus tatsächlich auch ich, da wo ich nicht bereit bin, das zu geben, was Gott von mir will, da funktioniere ich auch selber nicht. Nicht, dass ich mich alleine nur als Gemeinde sehe und so weiter. Ich brauche die Gemeinde vor Ort, ich brauche die weltweite Gemeinde. Aber selbst allein schon, damit es mir gut geht, muss ich geben. Das ist eine große Herausforderung. Und das braucht manchmal auch ein bisschen, bis man es wirklich sieht. Weil es erstmal von außen natürlich durch die Anfechtung vom Teufel so aussieht, guck mal, jetzt gibst du hier und es scheint dir schlechter zu gehen. Oh, warum hast du das gemacht? Nee. Dann wieder zu sagen, Gott hat es aber gesagt und ich vertraue ihm, dass ich mit dem, was ich noch habe, besser auskomme als mit dem, was ich vorher hatte. Da muss der Heilige Geist mir auch immer wieder ins Herz sprechen, gib das, was du geben sollst. Und dann gib gern noch drüber hinaus und ich versorge dich. Aber wenn du es nicht tust, dann wird das Haus Gottes vernachlässigt. Und dann macht er das, ich holte sie zurück, also Leviten und Sänger, und stellte sie wieder in ihren Dienst. Das Interessante ist, er macht das, bevor der Zehnt wiederkommt. Also an manchen Punkten gilt es tatsächlich zu sagen, wir haben noch gar nicht Mittel und Wege, das alles ordentlich auf die Beine zu stellen in der Gemeinde. Aber wir machen es jetzt. Warum? Weil es das Richtige ist. Und dann können wir das sehen, was jetzt gleich in Vers 12 kommt, dass tatsächlich dann die Versorgung kommt. Vers 12, da brachte ganz Juda den Zehnten von Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern. Also Getreide, Wein und Öl fürs Speiseopfer und Trankopfer, aber auch für die Leviten, dass sie versorgt sind in der Zeit. Ganz wichtig. Dann auf einmal, da wo der Heilige Geist wirkt, da öffnen die Leute auf einmal wieder ihren Geldbeutel. Oder halt Vorratskammern. Und bringen das, was nötig ist, ins Haus Gottes, in die Gemeinde, damit es auch ordentlich vorangehen kann. Und Vers 13. Und ich bestellte über die Vorräte den Priester Schelemja und Zadok, den Schreiber, und von den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanias. Denn sie galten als zuverlässig und ihnen wurde befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. Also nochmal, hier sind jetzt verschiedene Leute. Nehemia bestellt wen? Über was? Über die Vorräte bestellt er den Priester Schelemja. Schelem kommt vom Wort, wo wir auch das Wort Shalom herkennen. Was bedeutet friedlich sein? Vollkommen sein auch. Schelemja heißt, der Herr ist vollkommen. Also er ist der Priester mit dem Namen, der Herr ist vollkommen. Oder der Herr gibt die Fülle, kann man auch noch übersetzen. Der Herr schafft Frieden. Geht mehr damit. Der Herr schafft Wohlergehen. Und Zadok, Zadok heißt Gerechtigkeit oder gerecht. Also, wer wird bestellt? Gott schafft Wohlergehen und gerecht. Die beiden gehören dazu. Was ist Zadok? Er ist Schreiber, er notiert alles. Und von den Leviten Pedaja. Und dann die Leviten. Pedaja, auf Deutsch übersetzt, der Herr hat Lösegeld bezahlt. Also Gott selber hat ja schon so viel gezahlt. Und darum darf ich auch geben. Nicht darum muss ich geben. Also natürlich schon irgendwie diese gewisse Verpflichtung, Gottes Wort zu gehorchen. Aber weil er das Lösegeld bezahlt hat, darum bin ich nun frei auch zu geben. Und dann heißt es ihnen zur Hand, Chanan. Chanan heißt gnädig. Also da kommt Chanania, kommt daher, also der Bruder des Nehemia. Ist der Schutz des Lebens, alles Mögliche dabei. Steht dem Ganzen des Lösegeldes, Gott das Lösegeld bezahlt hat zur Hand. Sakur kommt von Sachar, Gedenken, also Gottes Angedenken. Und Matanja heißt die Gabe Gottes. Also Gottes Gnade, Chanan, ist, weil er unser gedenkt, und es ist eine Gabe Gottes. Was ist die Gabe Gottes? Dass er das Lösegeld für uns bezahlt hat. Also das spielt zusammen. Gott den Frieden schenkt, Wohlergehen schafft in Gerechtigkeit und dass er das Lösegeld bezahlt hat. Seiner Gnade, weil er unser gedenkt und es ist seine Gabe. Warum werden die genommen? Weil sie als zuverlässig galten. Nämlich immer wieder wichtig, 1. Thessalonicher 5, Vers 4, nun verlangt man nichts von den Verweisern, als dass sie für treu empfunden werden. Die Treue, die Zuverlässigkeit, dem gegenüber, was Gott gesagt hat, das ist das Wichtige. Gar nicht unbedingt, dass ich großartig die Bibel kenne. Super, wenn man das kann. Gar nicht unbedingt dadurch, dass ich so viel Geld habe. Oder was auch immer. Einfach bloß, dass Gott sehen kann, der ist treu. Der ist treu in dem, was man ihm gibt. Jesus selber sagt in Lukas 16, wer treu ist im Geringen, der ist auch im Großen treu. Wenn man über Kleines gesetzt hat, den wird man über Großes setzen. Ganz grob, genau. Das gehört alles hier mit dazu. Die sind treu und zuverlässig. Darum wird ihnen befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. Wer sind die Brüder? Die Priester und Leviten. Damit die tatsächlich nun bekommen, dass sie gerecht verteilt bekommen, was sie kriegen sollen. Dass diese Leute tatsächlich klar, ganz klar wissen, ich steche nichts in meine eigene Tasche, sondern ich gebe denen, die am Haus Gottes dienen, ab. Und das tue ich auf Treu und Glauben. Das tue ich aber auch dadurch, dass es aufgeschrieben wird und dass man es nachprüfen kann. Dass jeder da sagen kann, Moment, ich bin mir nicht sicher, ob mein Zehnt ordentlich verwendet wird, dass der dort ankommen kann. Also zum einen, es ist Gottes Zehnt. Da habe ich nichts damit zu tun, wofür der ist. Und andererseits ist wieder, dass ich doch gucken darf. Klingt so widersprüchlich. Weil zum einen Gott selber sagen kann, das gehört dahin, aber zum anderen eben, dass ich seine Verwalter überprüfen darf. Und vor allem, dass er es auch überprüfen darf. Und jetzt kommt noch Vers 14. Gedenke mein Gott um dessen Willen an mich und lösche nicht aus, was ich in Treue am Hause meines Gottes und für den Dienst an ihm getan habe. Nochmal dieses Wort, gedenke. Gott soll gedenken und entsprechend handeln. Gott soll gedenken, und zwar an was? An das, was Nehemia getan hat. Ist nicht Nehemia ein Bild für den Heiligen Geist? Ja, doch. Aber gerade das ist das Wichtige, dass Gott guckt, was tut der Heilige Geist und durch wen tut er es. Wer ist bereit, dass der Heilige Geist durch ihn wirken kann? Wenn Gott dessen gedenkt, dann handelt er entsprechend. Also, gedenke mein Gott um dessen Willen an mich. Also, all diese Dinge, die jetzt davor aufgezählt wurden, ich habe mich für dein Haus eingesetzt. Das sagt Nehemia jetzt aber auch als Mensch, dass er sagt, ich habe das für dich getan. Ich habe es für dein Haus getan. Und sagt dann, lösch nicht aus, was ich in Treue am Hause meines Gottes und für die Nietzsche ihm getan habe. Dass er sagt, bitte lass das auch jetzt bleiben. Dass es tatsächlich nicht wieder zurückgeht. Dass tatsächlich nicht wieder Tobia einzieht oder ein anderer. Dass nicht die Leute sich wieder verflüchtigen und alles. Und das Krasse ist, es ist nicht so passiert. Also es gab Probleme später dann zum Beispiel, bevor der Makkabäeraufstand kam, da hat Antiochos Epiphanes, oder den man auch Epimanes, den Verrückten nannte, der hat eine Statue von sich aufstellen lassen, also beziehungsweise eine Zeus-Statue, aber mit seinen Gesichtszügen, die man anbeten sollte, hat ein Schwein dort geschlachtet. Also es ging noch mal drunter und drüber. Aber im Endeffekt hat das Volk tatsächlich durchgezogen, was Gott nun da gemacht hat. Durch Nehemia. Schon noch, dass Maleachi auch noch mal mit dem Zehnten rein musste. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob Nehemia noch vor Maleachi gelebt hat oder nicht. Also, wenn, dann gab es da noch mal einen ganz kleinen Einschnitt. Aber ansonsten hat Israel es tatsächlich durchziehen können, bis der Tempel zerstört worden war. Und dann hat Gott es tatsächlich doch zerstört, wenn man so will. Er hat tatsächlich doch ausgelöscht. Aber das liegt nicht an Nehemia. Es liegt auch nicht daran, dass diese Missstände nicht gewesen wären. Es liegt nicht daran, dass nicht die Missstände zurückgekommen wären. Das waren andere Missstände. Aber es lag daran, dass das Volk den Messias verworfen hat. Und dass Gott nun gesagt hat, es gibt einen neuen mobilen Tempel, nämlich die Gemeinde. Da ist nun wieder das. Das, was Nehemia damals im Tempel als öffentliches und äußerst sichtbares Werk getan hat, ist das auch zu sehen in meinem Tempel? Ist das zu sehen in meinem Leben als Christ? Dass eben das Fleisch nicht da wohnen soll, dass der Geist Gottes da wohnen soll, dass Abendmahl und Gebet dort sein soll, dass der Zehnt hineinkommt. Ist das in der Gemeinde zu sehen, und zwar die ich vor Ort gehe, ist das in der Gemeinde weltweit zu sehen? Und wenn nicht, wo muss es noch aufgeräumt werden? Wo ist es doch dabei, ausgelöscht zu werden? Weil wir doch den Heiligen Geist wieder vernachlässigen. Gott gedenkt dessen immer wieder. Gott sieht es, was wir mit seinem Tempel tun und wie wir ihn vernachlässigen. Und er gedenkt auch daran und schenkt deswegen immer wieder Aufbruch. Er schenkt es, dass wir jetzt so lange durch dieses Buch gegangen sind, dass wir das wirklich nochmal genau für uns durchkauen dürfen. Was bedeutet das für mich persönlich? Was bedeutet es für uns als Gemeinde? Wie soll der Heilige Geist jetzt bei mir in meinem Leben und bei uns in der Gemeinde aufräumen? Dann auch darauf wieder zu achten, dass das nicht ausgelöscht wird. Ein Kampf. Das funktioniert immer und immer wieder, wenn wir uns auf ihn verlassen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir das sehen dürfen. Danke, dass du aufräumst durch deinen Geist. Danke, dass du dich wieder einsetzt, dass Opfer wieder hineinkommt, dass das Gebet wieder hineinkommt, dass die Abgaben für dich hineinkommen, dass wir uns die auch ganz hingeben dürfen. Schenk du, dass wir das völlig in unserem Leben umsetzen und dass alles, was nicht zu dir gehört, rauskommt. Amen.